Und sie beschreibt Nostalgie unter anderem, das finde ich sehr schön, als eine Sehnsucht nach einem nie existenten Zuhause. Also, dass wir manchmal etwas vermissen, was wir eigentlich nie wirklich hatten. Ein idealisiertes Zuhause. Oder eine verlorene Gemeinschaft. Und diesen Punkt finde ich spannend in Bezug auf Rausch, Alkohol, Kneipe, alte Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Friss und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und letzten Donnerstag war Dani bei mir zu Gast und wir haben über unsere Liebe zur Kneipe gesprochen, beziehungsweise über alte Zeiten und unsere damalige Liebe zur Kneipe. Und ich habe gemerkt, dass ich etwas in Nostalgie versunken bin, in der Folge, aber auch danach. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, oder die Frage kam dann so auf, ey, was ist Nostalgie eigentlich? Was macht Nostalgie mit uns? Wie hat sich Nostalgie vielleicht auch kulturell über die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte verändert? Und ganz wichtig ist, Nostalgie überhaupt berechtigt, auch natürlich insbesondere in Bezug auf Alkohol und Sucht. All diese Fragen, darum geht's in dieser Folge. Ich bringe interessante Literatur mit, schauen uns die Kultur der Nostalgie an. Ich habe auch Forschungen aus den Neurowissenschaften mitgebracht, darauf werfen wir einen Blick und ganz praktische Tools für dich, wie du mit Nostalgie umgehen kannst in Bezug auf Sucht, Alkoholismus und so weiter, weil in dem Kontext kann es natürlich auch durchaus problematisch werden. Also, ich wünsche dir viel Spaß jetzt. Ich höre schon auf zu tratschen und würde sagen, let's go. Was ist Nostalgie? Nostalgie ist eigentlich ein Kunstwort, ein zusammengesetztes Wort aus zwei Wörtern aus dem Griechischen. Und zwar kommt es von Nostos, das heißt Heimkehr, und Algos, der Schmerz. Und dieses Wort taucht erstmals 1688 in der Dissertation des Schweizer Mediziners Johannes Hofer als Beschreibung von Heimweh auf. Ursprünglich wurde Nostalgie also als krankhaftes Heimweh-Symptom beschrieben und ja, stand in einem medizinischen Kontext. Heute verstehen wir Nostalgie als eine bittersüße, meist positiv besetzte, selbst- und sozial bezogene Emotion. Sie wird häufig ausgelöst durch Erinnerungscues, also Musik, Orte, Gerüche, und hat funktionale Effekte. Sie stärkt Selbstkontinuität, soziale Bindung, Optimismus und Lebenssinn. Nostalgie kann sich also auf Freundschaften beziehen, auf die eigene Kindheit, auf popkulturelle Phänomene natürlich, den Zeitgeist eines Jahrhunderts oder einer Dekade. Und, was die meisten sehr gut kennen, natürlich auf eigene persönliche Lebensabschnitte, die sich meist unterscheiden von dem aktuellen Lebensabschnitt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne das von mir. Wenn ich nostalgisch bin, dann ist das oft eine Sehnsucht nach etwas, was schon mal da war, aber gerade aktuell vielleicht nicht so da ist. Kannst ja mal schauen, wie das bei dir ist. Also es ist eine sehnsüchtige Hinwendung zum Vergangenen. Etwas verklärt, melancholisch. Der Begriff und seine Interpretation hat sich über die Jahrhunderte stark gewandelt. Also seine frühe Entwicklung begann eben im 17. Jahrhundert, wie eingangs erwähnt, im Bereich der Medizin, wo es als eine Art krankhaftes Heimweh kontextualisiert wurde, welches als potenziell tödlich galt, by the way. Und dann im 19. Jahrhundert passierte der Übergang von dieser Krankheitsdiagnose zur ästhetischen und literarischen Emotion, besonders in der Romantik, in der Malerei, also Landschaftsstimmungen, die Sehnsucht nach mythischen, symbolisierten und Vergangenheitsverklärungen nahmen somit Gestalt an. Und die Nostalgie etablierte sich nach und nach als kulturelles Phänomen. Natürlich Caspar David Friedrich mit seinen Landschaften und den Ruinen, dem Verlorensein, seine visuelle Nostalgisierung des Mittelalters und der Natur. Also sie verlässt den Rahmen der Pathologie und tritt als Persönlichkeits- und kulturpsychologisches Phänomen auf. Und da gibt's ein super interessantes Buch, das heißt The Future of Nostalgia von Svetlana Boym. Und Svetlana Boym ist eine russisch-amerikanische Kulturtheoretikerin. Sie ist Professorin an der Harvard University. Sie ist Visual Media Artist und Autorin, hat eben dieses Buch geschrieben 2001, in dem sie die komplexen Facetten der Nostalgie als kulturelles und individuelles Phänomen untersucht. Und hier verbindet sie persönliche Erinnerungen mit philosophischer Reflexion, Literatur und historischer Analyse, besonders in postkommunistischen Kontexten wie Städten in St. Petersburg, Moskau oder auch Berlin oder Prag. Und sie unterscheidet zwei Formen von Nostalgie. Erstens die restaurative Nostalgie. Die zielt darauf ab, eine verlorene Heimat oder Vergangenheit wiederherzustellen, also zu restaurieren, mit klarer Orientierung auf einen vermeintlich perfekten Zustand der Vergangenheit. Das findet sich etwa in offiziellen Denkmalsanstrengungen, Revisionen oder in nostalgisch motivierter Politik. Und ja, das ist eine Form der Imitation. Bei ihr ist das natürlich im politischen, im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext jetzt zu verorten. Aber du kannst für dich ja auch schauen, wie du es persönlich interpretierst. Hast du in deiner Erinnerungskultur vielleicht restaurative Züge, dass du denkst, ah, der Zustand früher, den muss ich nachahmen und ignorierst dabei vielleicht die ganzen Probleme, die auch mit dieser Zeit einhergingen und hast keine kritische Distanz zu deinen eigenen Erinnerungen. Also ich kenne das sehr gut und dann verliert man sich vielleicht manchmal fälschlicherweise und also wie unberechtigterweise in Dingen und idealisiert Momente und blendet all das drumherum, was schwierig war, aus. Insbesondere bei Sucht und Alkohol finde ich das, denke ich, können sich da viele mit identifizieren. Insbesondere, wenn man vielleicht schon eine Zeit nicht getrunken hat oder aber auch, wenn du noch trinkst und schon am Montag nostalgisch bist wegen Samstag oder nostalgisch bist in die Zukunft hinein, also sehnsüchtig, idealisierend, verklärend und ausblendest, dass die ganze Feierei oder so vielleicht die Woche versaut, ziemlich viel Zeit frisst und so. Wir kommen darauf später noch. Ich mache mal weiter, bevor wir jetzt hier komplett den Faden verlieren. Zweitens. Die reflektive Nostalgie betont das Vermissen und Erinnern selbst, also die Bewusstheit für die Lücken und Brüche, die Erinnerung generell mit sich bringt, auch die Widersprüche von Erinnerung. Weil wir müssen ja auch daran denken, dass Erinnerungen nichts Faktisches sind, nichts Statisches, sondern sie reproduzieren, also wir reproduzieren sie sozusagen immer wieder im Moment und verändern sie auch dadurch und wir verändern uns und stehen dann in einem anderen Verhältnis zur Erinnerung und auch wie wir auf vergangene Ereignisse gucken, verändert sich ja auch. Dadurch verändert sich ja auch die Qualität der Erinnerung und so weiter. Es ist ein riesengroßes Thema, aber ich finde das eben total, total spannend. Also bei Bäumen ist diese reflektive Nostalgie eben eine Art Memoria-Übung. Also sensibel, ambivalent, verbunden mit Selbst- und auch Zeitreflexion. Hier steht also die Praxis des Erinnerns im Vordergrund, also die Aktivität des Erinnerns, die Praxis und dadurch ja auch eine Annahme des Jetzt-Zustandes, indem ich mich jetzt zurückerinnere, aber auch mir bewusst bin, dass ich, wo ich jetzt stehe und worauf ich zurückblicke. Und sie beschreibt Nostalgie unter anderem, das finde ich sehr schön, als eine Sehnsucht nach einem nie existenten Zuhause. Also, dass wir manchmal etwas vermissen, was wir eigentlich nie wirklich hatten. Ein idealisiertes Zuhause oder eine verlorene Gemeinschaft. Und diesen Punkt finde ich spannend in Bezug auf Rausch, Alkohol, Kneipe, alte Zeiten. Und ich weiß natürlich nicht, wo du jetzt stehst in deinem Prozess mit dem Trinken und so, aber wie eingangs schon erwähnt, also wenn du auch ab und zu nostalgisch bist, hinterfrag mal, ob es diesen idealen Zustand überhaupt gegeben hat. Denn manchmal denkt man, früher war alles besser, so, also meine Oma hat das immer gesagt, früher war alles besser, so ein Großelternspruch, finde ich totaler Schwachsinn natürlich. Und sich ernsthaft zu überlegen, ob das wirklich so war oder halt zu erkennen, welche Aspekte ideal waren für den Moment. Welche Aspekte cool waren, welche Aspekte ich wirklich vermisse. Und das ist meistens sowas wie Geselligkeit, Gemeinschaft. Und ich habe letztens mit meinem Freund geredet und er hat irgendwie gemeint, er war an einem Abend so allein und wollte aber irgendwie noch was machen und hat dann überlegt, er hat voll Bock in eine Kneipe zu gehen, Bier zu trinken, allein halt. Und ich war so, hey, das ist voll interessant, das ist spannend, weil das kann man machen. Alleine in eine Kneipe gehen und ein Bier trinken hat voll seine Berechtigung. Wohingegen ein Soda Zitron, gehst in die Kneipe, trinkst ein Soda Zitron allein, hat irgendwie nicht dieselbe Berechtigung. Jetzt mal so, Status quo. Ganz persönliches Feeling dazu. Und das ist total spannend. Und ich habe mich gefragt, irgendwie, warum ist das so? Und warum hat es dann eben auch, ich glaube, viele verstehen, was ich meine, so einen Reiz, am Alkohol festzuhalten. Und ich denke, Alkohol fungiert hier als eine Art Lückenfüller, eine Beschäftigung, eine Legitimation, eine Art Freizeitarbeit. Mit dem Rauchen war das auch so. Ich rauche jetzt schon 10 Jahre nicht, aber ich weiß, als ich aufgehört habe, war das auch so eine Riesenangst. So, was mache ich dann? Also wenn ich dann, was mache ich mit meiner Freizeit? Also nicht, dass ich keine Beschäftigung hatte, aber was mache ich so? Kann ich einfach so existieren? Ist das möglich? Darf ich das? Wie bin ich dann? Und Kaffee. Kaffee geht auch, finde ich. Also allein in einen Kaffee gehen oder einen Kaffee zu trinken ist okay. Das geht. Das geht auch. Weil diese Dinge haben irgendeine komische Art von Funktion, vermeintliche Funktion. Okay, Kaffee macht dich wach. Du bist müde. Du bist in dem Kaffee, um wach zu werden. Das ist so, das ist die Funktion. Das ist die Beschäftigung. Alkohol. Ein Ort des Rausches, das ist ja auch gesellschaftlich komplett legitim, dem Ort zu geben, wo das stattfindet. Also dort ist das auch der pure Selbstzweck, dort zu sein, um zu trinken. Entschuldigung. Und beim Rauchen also das, damit haben ja dann auch viele Ex-Raucherinnen zu tun. Wie früher hat man Pausen gemacht, weil man halt eben rauchen gegangen ist. Jetzt stelle ich mich hin und mache nichts. Weird. Fühlt sich am Anfang komisch an und es ist selbstverständlich eine Herausforderung, solche Situationen dann zu meistern. Ohne Chick, ohne, also Chicks, Zigarette, genau. Oder, ja, was, what are you doing? What are you doing? Was machst du dann? Halt, kannst ein Buch lesen zum Beispiel oder die Arbeit mitnehmen oder dich in Zufriedenheit mit dir selbst üben und dem nackten Ist-Zustand aushalten. Ist auch ziemlich geil. Ziemlich geile Aufgabe, finde ich. Die beschleunigte Moderne schafft Entfremdung. Technologien, Retromode, Reboots oder nostalgische Medien befriedigen das Bedürfnis, in der Vergangenheit Fundamente zu finden. Zugleich aber wird Nostalgie kommerzialisiert und auch trivialisiert. Und Boehm nimmt uns eben mit auf Exkursionen durch Städte wie Petersburg, Moskau, Berlin. Und dort untersucht sie Denkmäler, verfallene Orte, Souvenirs, symbolische Architektur im Kontext kollektiver Erinnerung und Identitätsbildung. Und um das jetzt ein bisschen aus dem Abstrakten loszulösen, erzähle ich euch über 3 Städte, was da so ihre Gedankengänge sind. Und das ist sehr, sehr spannend. In aller Kürze aber zum Beispiel für St. Petersburg. Da hat sie übrigens, also sie war lange Reiseführerin in Leningrad und verortet eben die Stadt als einen Zustand stetiger Veränderung, den sie auch schon in den ganzen Namenswechseln sieht. Also St. Petersburg, Petrograd, Leningrad. Dennoch betont sie, dass die Nostalgie hier nicht restaurativ sei, sondern reflektierend. Denn die Stadt bewahre sich eine ironische Distanz zu ihrer eigenen Vergangenheit, etwa durch Parodien, durch alternative Versammlungsorte. Das war in den 70er Jahren, waren das Bars der Subkultur und karnevalistische Traditionen, die weniger Wiederaufbau als Erinnerungen und Selbstinterpretation verkörpern. Und St. Petersburg gilt für sie als ambivalenter Ort der Autonomie, der im widerständischen Witz und in der kulturellen Subversion seine nostalgische Kraft finde. Für Berlins Stadtbild sieht Boehm einen polyzentrischen Identitätsprozess, also die Stadt befinde sich im Werden, ohne sich je zu einem eindeutigen Zentrum zu festigen. Boehm prägt hier den Begriff von off-modern. Er beschreibt eine Haltung, die bewusst Abkürzungen und Grenzräume urbaner Geschichte erkundet. Diese Ansicht bricht mit linear-progressiven Denken und verbindet Reflexion, Sehnsucht, Entfremdung und Zuneigung. Statt Restaurierung gibt es Umwege und Nebenpfade. Global erleben wir ja schon seit ewig einen Retro-Boom, also Mode, Musik, Interior, inspiriert von den 40ern bis in die frühen 2000er Jahre, als Reaktion auf schnelle Trends und technologisches Überangebot. Und ich finde es extrem spannend, also gerade in Bezug auf Musik, dass ich zum Beispiel, ich bin relativ nostalgisch, was so die 70er, 60er, auch 80er Jahre angeht. Jahrzehnte, in denen ich ja nicht gelebt habe. 70er, 60er, 80er Jahre, musiktechnisch. Und ich finde das interessant. Das passiert alles halt im Kopf und wird halt übertragen durch Medien, durch die Musik, durch die Vibes, durch die Bilder, durch Fashion auch, durch Stimmung, durch dieses Lebensgefühl, was transportiert wird, was ja nicht unbedingt dem Lebensgefühl entspricht von den Menschen, die wirklich in dieser Ära gelebt haben. Zumindest nicht in dem Alltäglichen. Ich denke, wir kriegen solche Dinge dann sehr komprimiert, wie eine Art Werbung. Irgendwie mit, also etwas, das ist, als würde so ein Marketing irgendwie dann also ein eigenes, was im Kopf stattfindet, ja, betrieben werden, wo wir dann ganz extrahiert in hoher Dichte dieses Lebensgefühl uns zufügen und dann uns danach sehnen. Und insbesondere in Zeiten sozialer Unsicherheit und Krisen, also Pandemie, politische Krisen, Kriege, also wie wir das alles, Wirtschaftskrisen, wie wir das alles jetzt auch gerade erleben, suchen Menschen Stabilität in vertrauten Erinnerungen. Und Nostalgie wirkt hier wirklich als psychologischer Trost und Ressource, um Sinn, Identität und Zugehörigkeit zu stärken. Gleichzeitig habe ich gelesen, dass übermäßige Nostalgie Kreativität ersticke, was ja auch Sinn macht, weil wenn du immer nur so im Alten und Vergangenen festhängst, dann wirst du schwerer auf neue Ideen kommen, behaupte ich jetzt mal. Was passiert eigentlich neurologisch? Neuroscience hat in den letzten 15 Jahren klare Muster gezeigt. Nostalgie rekrutiert Netzwerke für autobiografisches Erinnern, im Hippocampus zum Beispiel, und Emotions- und Bewertungsnetzwerke in der Amygdala. Und das mesolimbische Belohnungssystem wird auch angeregt. Und das ist jetzt total spannend. Also Studien mit Musik-, Geruchs- und Bildreizen zeigen nämlich, dass die gleichen Bereiche angeregt werden, sowohl im Gedächtnis als auch im Belohnungssystem. Das erklärt eben dieses warme, anziehende Gefühl der Nostalgie. Genau, und deshalb wirkt Nostalgie gut, schön. Es macht ein warmes Gefühl im Hirn. Dazu verlinke ich dann auch einen ganz spannenden Artikel, nämlich wie Musik und Erinnerungen miteinander verschaltet sind in Bezug auf Nostalgie und wie sie auch im Gehirn dann sichtbar werden in der funktionellen Magnetresonanztomographie, fMRI heißt das. Und das hat Peter Janater nämlich sehr gut untersucht, wie Musik autobiografische Erinnerungen im Gehirn aktiviert und hat das abbilden können. Und dazu spielte er Versuchsteilnehmenden 30 Sekunden Auszüge beliebter Lieder ihrer eigenen Jugend vor und hat dann eben analysiert, wie stark diese Erinnerungen dann spontan hervorgerufen werden. Werden sie nämlich sehr stark hervorgerufen durch Musik. Und zwar im Hippocampus, der wird aktiviert. Der ist dafür zuständig, autobiografische Details abzurufen im Medial-Präfrontalkortex und das sogenannte Default-Mode-Netzwerk. Das bildet den Selbstbezug und die Kontinuität des Ichs und auch, voll spannend, eine Belohnungszuweisung. Also, wen das ins Detail interessiert, der liest bitte den Artikel nach. Da steht alles ganz genau. Alle neurochemischen Prozesse sind dort beschrieben, aber das Resultat der ganzen Untersuchung und Forschung ist eben, dass Nostalgie motivierend, tröstlich wirkt auf unser Gehirn und als eine Art Belohnung stattfindet. Und in Bezug auf Alkoholkonsum und Sucht kann das natürlich extrem tricky sein. Wissenschaftlich betrachtet ist Nostalgie ambivalent für Menschen mit Recovery. Einerseits kann Nostalgie Motivation und Sinn stiften. Also, das wäre zum Beispiel sowas wie: Früher war ich voll gesellig und viel unterwegs und jetzt kann ich das auch ohne Alkohol, weil ich habe das ja schon mal gemacht und ich weiß so, wie das geht. Oder auch ganz abseits jetzt vom Alkoholthema, sondern generell, wo Nostalgie auch voll schön ist und gut, Wenn man an alte Jugendfreunde, Freundinnen zum Beispiel denkt und nostalgisch ist und denkt, ah, das waren schöne Zeiten, irgendwie voll die nette Gruppe, ich sollte mich mal wieder bei dem oder bei der melden, weil ich will nicht, dass die Freundschaft komplett abbricht, dann ist das natürlich auch voll schön und motivierend und gut und eine schöne Form der Nostalgie mit einem guten Output. Gleichzeitig kann es natürlich auch frustrierend sein, wenn man an diesem Glaubensmuster festhält, dass früher alles besser war, dass früher alles einfacher war, dass früher einfach alles lustiger war, alles spaßiger, alles besser, alles bla bla bla. Ja, also wenn man das sich immer im Hirn hält als das, was sein soll, dann wird es wirklich, wirklich schwierig, weil das auch gar nicht stimmt. Also weil das meistens nicht stimmt, weil es anders war und das es muss, weil es nicht besser war, nur weil es viel war, weil es jedes Wochenende war, weil es viele, viele Bekanntschaften waren, weil viel Spaß in einen Moment gestopft wurde, so dieses ganze Ding. Und man ständig das als das Beste überhaupt im Kopf hat, als Messlatte und total vergisst, dass der Rest der Woche aber womöglich so semi-geil war, dass es mühsam war oder irgendwie pflichterfüllend war, so wie Dani das in der letzten Folge so super gut beschrieben hat. Also wenn du die noch nicht gehört hast, hör da gerne mal rein. In Bezug auf Sucht existiert tatsächlich eine spezifische Form der Nostalgie, und zwar die Addiction-Related Nostalgia. Der Begriff Addiction-Related Nostalgia, ARN, wurde von Mackenzie Dawson und Michael J. A. Bohl eingeführt. In ihren Studien wird ARN als nostalgische Sehnsucht nach Erlebnissen im Zusammenhang mit dem eigenen Suchtverhalten definiert, speziell halt Menschen in Recovery. Der Begriff ist noch kein diagnostischer Symptombegriff, also gehört noch nicht in diese offizielle Klassifikationssystem wie DSM-5 oder dieses ICD mit einer Nummer 11 zum Beispiel, sondern zur Forschungssprache. Aber es gibt solide, gestützte empirische Untersuchungen, die zeigen, dass der Begriff psychologisch relevant und zuverlässig messbar ist. Es wurden also Studien durchgeführt mit Personen, die in Behandlung sind wegen Glücksspielstörung und Alkoholproblemen. Und es konnte gezeigt werden, dass ARN mit erhöhter Ambivalenz gegenüber dem Recovery-Prozess in Verbindung steht. Ja, logisch. Also wenn ich halt die ganze Zeit in die Vergangenheit blicke und denke, da war alles toll und ich sehne mich eigentlich ein bisschen dorthin, das ist natürlich schwierig, meine Abstinenz und meinen Recovery-Prozess vorwärts zu bewegen. Dazu verlinke ich auch auf jeden Fall noch was in die Shownotes. Aber was heißt das jetzt praktisch? Wenn nostalgische Erinnerungen an Trinkzeiten primär die sozialen und lustvollen Aspekte hervorkehren, also Lachen mit Freundinnen in Bars oder bestimmte Songs, bestimmte Orte, die sehr lustvoll und lustig in Erinnerung sind, können sie Verlangen, in Englisch Craving, und Ambivalenzen begünstigen. Weil wir haben die Nostalgie, die ja auch schon bereits auf unser Belohnungssystem wirkt, und dann einen Reiz, der unsere Sucht triggert, und die Sucht ja regt ja auch das Belohnungssystem an, und das ist einfach das Craving. Klar, wir lieben Belohnung, ja, und das ist dann schwierig und tricky und herausfordernd. Und dafür gibt's aber Tools, wie man damit umgehen kann. Also wie kannst du jetzt persönlich mit Nostalgie in diesem Zusammenhang umgehen? Ich gebe dir jetzt praktische, forschungsgestützte Strategien, die ganz konkret sind. Also erstens, erkenne die Form der Nostalgie. Unterscheide allgemeine sozial stärkende Nostalgie, die positiv wirken kann, wie mein Beispiel von der Freundin, die ich anrufe von früher, weil ich gerne unsere Freundschaft pflegen möchte, weil ich mich an die lustigen Zeiten von früher zurückerinnere. Das ist schön. Versus addiction-related Nostalgia, die ambivalenzfördernd ist. Achte auf Inhalte wie romantisiert deine Erinnerung, deine Nostalgie, das Trinken, und blendet das Leid völlig aus. Also hast du nur witzige Momente im Kopf, aber gar nicht die schlimmen verlorenen Tage, gar nicht den Kater, gar nicht die Peinlichkeiten oder Dinge, die du nicht auf die Kette gekriegt hast oder so. Genau, dann kannst du schon mal schauen, ist das eine gute Nostalgie oder eher eine nicht so gute Nostalgie. Zweitens, versuche herauszufinden, was hinter der Nostalgie liegt. Das sind unter anderem halt Gefühle, vielleicht ein Gefühl der Einsamkeit, das du aktuell spürst, eine Sehnsucht nach Leichtigkeit und Spaß. Es gibt viele Wege, sich diese Gefühle anders ins Leben zu holen. Besser, nachhaltiger, echt. Ich verspreche dir das. Das ist absolut möglich. Punkt 3. Kognitive Umdeutung. Wenn ein Lied oder ein Foto nostalgische Sehnsucht nach Trinkmomenten auslöst, denke bewusst eben auch an das Leid, an den emotionalen Schmerz, denke an Peinlichkeiten, denke an verlorene Tage, die du vielleicht nicht mit diesem Lied, aber mit dieser Zeit oder Ära in Verbindung, also die vielleicht nicht mit diesem Lied, aber mit dieser Zeit und dieser Ära in Verbindung stehen, beziehungsweise standen. Denn das ist realistisch, weil das gab's ja auch. Es gab ja nicht nur die Party, die super geil war, wo du dieses Lied gehört hast, sondern es gab auch noch den Tag danach. Oder es gab die Woche vor der Party, die mühsam war vielleicht. Oder es gibt den ganzen Tag mit vielen, vielen Stunden und dann das Feierabendbier oder den Feierabendwein oder whatever dann zu Hause. Also es gibt meistens eine lange Zeit, die mit auch negativen Zeiten gefüllt sind, und dann ist dann diese Momente, sind dann die erlösen, die werden so als Erlösung irgendwie gedacht oder interpretiert, aber das ist ein totaler Trugschluss. Und das ist einfach Sucht. Und ja, da wird dein Gehirn ausgetrickst. Leider. Also frag dich ganz ehrlich, wie ging es dir? Ging es dir wirklich nur gut und alles war besser, oder entspricht es nicht einfach viel mehr der Realität, dass du nur unter Alkoholeinfluss dich so richtig frei und angstbefreit fühlen konntest? Hast du nicht jetzt ohne Alkohol oder in Zukunft ohne Alkohol die Möglichkeit, das Leben aufzubauen, was du dir wirklich vorstellst, die Person zu sein, die du wirklich sein willst und das Leben zu leben, was du wirklich, wirklich leben möchtest? Forschung zu Nostalgie zeigt auch, dass aktiv sich Gegeninformationen reinzuholen sehr effektiver Schutz ist. Und dazu verlinke ich auch noch eine Therapie, die CBT-Technik. Das kannst du dir anschauen, wenn du magst. Nummer 4. Schaff dir sichere Alternativanker. Das heißt, erzeuge sichere, nostalgische Anker. Such dir Fotos raus vielleicht, die dich an Zeiten erinnern, wo du nicht getrunken hast, die aber sehr schön sind. Weiß nicht, alte Familienfotos vielleicht oder aus deiner Kindheit, und verbinde dich mit diesem Gefühl, was du damals hattest, oder auch Gerüche, die dich an damals erinnern. Die nostalgische Gerüche, die nicht in Zusammenhang mit einer Trinkkultur stehen. Studien zeigen, dass Nostalgie eben auch Optimismus und Lebenssinn fördern kann, wenn es auf gesundem Material passiert. Hol dir dieses Material in dein Leben hinein, ganz, ganz aktiv. Fünftens, bereite dich auf Triggermomente vor, betreibe Prävention, erarbeite einen Plan für Situationen, die bei dir üblicherweise Nostalgie auslösen. Das können Feiertage sein, das können bestimmte Orte sein, bestimmte Treffen mit Leuten, bestimmte Lieder, und nutze Bewältigungsstrategien. Also ein Anruf bei einer Vertrauensperson, die vorher Bescheid weiß, also der du sagst, hey, ich weiß nicht, sind die Weihnachtsfeiertage, ist ja immer so ein klassisches Sommer, aber so ein klassisches Beispiel, oder man trifft wieder alle von früher und das ist so Nostalgie pur, und da sind wahrscheinlich viele verleitet zu trinken, oder Silvester oder I don't know, dass du jemanden einweist in das Thema und sagst, hey, ich habe da dieses Treffen und da ein bisschen, ich struggle so ein bisschen, kann ich dich irgendwie im Notfall anrufen, und die Person ist dann für den Abend auch ready, weiß Bescheid und hebt auf jeden Fall ab. Kann kurz mit dir reden. Du kannst irgendwie auch kurz rausgehen. Du kannst auch dir eine komplette Ablenkungsliste schreiben. Du kannst, Atemübungen. Du kannst an Situationen zurückerinnern, dich mit bestimmten Dingen verbinden, die dich dann in diesem Moment rausholen. Weil das, was wir wollen, ist, sagen wir mal so, das, was wir nicht wollen, ist, dass wir plötzlich an der Bar stehen und was bestellt haben und wir überhaupt nicht mitbekommen haben, wie das passieren konnte, und schon trinken wir. So, das kennen sicher sehr viele. Dass es dann einfach plötzlich so passiert, wollte ich ja gar nicht. Und man denkt so, wieso? Wer hat das Getränk bestellt? Ja, du selbst. Aber halt nicht bewusst, so, sondern wir wollen wirklich bewusste Entscheidungen treffen und da ist es gut, einfach so dieses bisschen Abstand zu haben. Das heißt, wenn du merkst, das lenkt jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber wenn du merkst, dass du ein Bedürfnis hast zu trinken, versuch wirklich kurz innezuhalten und das dieses Gefühl bloß nicht zu verdrängen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, sondern im Gegenteil, auch wenn es jetzt vielleicht nicht intuitiv wirkt für dich, weil du denkst, ich darf das bloß nicht fühlen, im Gegenteil, fühl's komplett. Du musst das richtig nach vorne kehren und einfach damit sitzen und neugierig sein, ganz, ganz neugierig auf dieses Verlangen und es einfach nur beobachten, versuchen es zu beobachten. Und dann hast du zumindest mal Zeit gewonnen, weil du es registrierst überhaupt, weil du dein Craving überhaupt erstmal wahrgenommen hast, weil oft geht's ja so schnell. Oft ist ja das Problem, dass es einfach zu schnell geht. Wer raucht, kennt das. Man hat irgendwie schon die Chick und denkt sich so, hä, ich habe das ja gar nicht richtig mitbekommen, weil es teilweise auch so subtil ist. Genau, dafür Antenne entwickeln ist gut, aber das funktioniert, das ist wie ein Training. So, das kriegt man irgendwie mit der Zeit raus, muss man auch ein bisschen patient mit sich sein und so. Also nicht so viel auf einmal wollen, finde ich. Und genau, aber wenn du das kriegst, diesen Moment innezuhalten, um Zeit zu gewinnen und um dich zu reflektieren und zu beobachten, dann kann auch noch helfen sensorische Steuerung. Du kannst etwas für deine Sensorik tun, etwas, was dich, Sensorik ist unser körperliches Empfinden, also das, was dich in den Körper zurückholt, was dich in den Jetzt-Moment zurückholt, jetzt auch mit deinen Wünschen, die du jetzt hast, nicht zu trinken, jetzt einen anderen Weg zu gehen, jetzt diese Situation auch mal so aushalten zu können. Da können verschiedene Dinge helfen. Es gibt so Ringe, die haben so eine Struktur. Ich habe jetzt keinen so einen Ring, aber ich habe das meiner Freundin geschenkt. Die haben so Nieten, also Spitzen, das ist jetzt verletzt einen nicht, ja, aber man spürt es halt. Man kann die dann so ein bisschen drücken und oder so hin und her. Und die sind dann innen eben nicht glatt, sondern haben eine Struktur. Und die kann man dann so am Daumen hin und her. Und das ist dann bisschen wie so ein kleiner Schmerzreiz vielleicht. Und das holt dich in den Jetzt-Zustand zurück und verbindet dich wieder mit deinem Körper. Oder auch ähnliches Prinzip sind ganz starke Gerüche. Zum Beispiel ein ätherisches Öl. Ich liebe Lavendelöl. Das kann man überall mit hinnehmen. Ich habe jetzt nicht mit Cravings zu tun, kein Bedürfnis, Alkohol zu trinken. Aber ich nehme es zum Beispiel zum Einschlafen als Einschlafroutine. Tue ich mir so Lavendelöl hier hin und riecht daran. Das beruhigt extrem, es beruhigt wirklich gut. Oder auch für Situationen, wo man vielleicht Angst hat oder so, kannst du dir mit auf eine Party nehmen und dann daran riechen. Lavendel beruhigt wirklich wie ein Medikament. Klar, wenn du jetzt ganz, ganz extreme Panikstörung hast, wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen. So für die kleineren alltäglichen Dinge ist das schon ganz nett. Und was wollte ich noch sagen? Genau, oder Gegenstände, die positiv aufgeladen sind. Vielleicht ein Gegenstand aus deiner Kindheit. Und du wirfst einen Anker in deine Kindheit, weil du diese Erinnerung gestärkt, diese gute Nostalgie gestärkt hast, wie du nüchtern komplett frei spielst und gute Laune hast und so. Und vielleicht hast du ein Foto von dir als Kind, was du mit dir trägst oder irgendein Schmuckstück von früher, ein Stein, etwas, was du früher gesammelt hast. I don't know, irgendetwas, was du mit dir führen kannst, mit dem du dich verbinden kannst, was dich erinnert, was dich rausholt aus diesem unbewussten Handeln. Also, wir sind hier schon fast am Ende angelangt. Ich finde ja, dass Nostalgie jetzt nicht komplett ein Feind ist, wie wir auch irgendwie gerade gehört haben, sondern sie ist ein komplexes Gefühl, was sehr nützlich, aber auch gefährlich sein kann. Insbesondere für Menschen in Recovery braucht es eine besondere Aufmerksamkeit. Nostalgie kann Trost spenden, aber auch die Vergangenheit romantisieren und verklären. Also wenn du merkst, dass du nostalgische Erinnerungen hast, die Ambivalenzen erzeugen bei dir, dann sei freundlich zu dir selbst und nutz Strategien, die wir besprochen haben und such dir Unterstützung. Auch natürlich bitte Therapie unbedingt, ist eh immer gut, sich eine Therapeutin zu suchen, egal wann. So, also finde ich. Genau, also nochmal zusammenfassend, über was haben wir heute gesprochen? Wir haben über die Wortherkunft gesprochen, also wo kommt das Wort Nostalgie eigentlich her? Also ursprünglich eben aus dem Griechischen. Es ist eine Verbindung von Heimkehr und Schmerz und wurde eben auch im 17. Jahrhundert, kam es zum ersten Mal auf als eine Heimwehsymptomatik, also ein pathologischer Begriff aus der Medizin, hat sich dann im 19. Jahrhundert stark gewandelt, wurde zu einem Kultur- und psychologischen Begriff, wenn man so möchte, ist in die als kulturelles Phänomen aufgetreten und als persönliches Phänomen, was gar nicht so negativ besetzt ist, nur, also wir finden es in der Kunst, in der Literatur, in der Malerei, überall, in der Musik natürlich auch, in der Werbung, im Marketing, in der Mode, im Interior, überall. Dann haben wir über Svetlana Boym gesprochen, die Schriftstellerin und Professorin und Artist, die das Buch The Future of Nostalgia geschrieben hat. Da ging es um Erinnerungskultur in Städten und sie hat unterscheidet zwischen der restaurativen Nostalgie, also die Vergangenheit als vermeintlich perfekten Zustand beschreibt, und der reflektiven Nostalgie, die das Erinnern als Praxis ins Zentrum der Überlegung rückt. Wir haben darüber gesprochen, welche Existenzberechtigung wir eigentlich haben, wenn wir keinen Kaffee trinken, kein Bier und keine Zigarette rauchen. Und wir haben uns natürlich auch die Neurowissenschaften angeguckt, was passiert neurologisch im Gehirn, wenn wir nostalgisch sind, und festgestellt, dass da das Belohnungszentrum mitunter auch angeregt wird und dass das ziemlich tricky sein kann, wenn wir eine Suchtgeschichte haben. Aber ich habe euch ein paar Tricks und Tricks mit an die Hand gegeben, wie ihr da gut agieren könnt und üben könnt, dass euch das gar nichts macht. Genau, oder dass ihr das besser unter Kontrolle bekommt, natürlich. Ich verlinke euch heute, also Svetlana Boym, The Future of Nostalgia verlinke ich euch. Ich verlinke euch den Text Nostalgia, Content Triggers, Functions von unterschiedlichen Autoren der University of Southampton in Missouri. Dann verlinke ich euch den super spannenden Text über Musik und Erinnerungen und wie diese in Bezug auf Nostalgie im Gehirn wirklich abbildbar sind. Der Text heißt The Neural Architectures of Music-Evoked Autobiographical Memories. Und ich verlinke euch einen Link zu einem Abstract, aber auf der Seite findet ihr auch noch viele verwandte Artikel, auch sehr spannend, könnt ihr euch mal durchfuchsen. Es ist eigentlich die Seite der National Library of Medicine der United States. Der Text heißt The Long Shadow of Addiction-Related Nostalgia. Nostalgia predicts ambivalence and undermines the benefits of optimism in recovery. Das war's für heute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Reinschauen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Fühl dich umarmt. Deine Linda von Sober Art.